Was trägt uns jeden Tag? Diese Hoffnung, ich werde dir gegenüberstehen. Können wir uns das überhaupt vorstellen, Jesus gegenüberzustehen? Bin ich überhaupt würdig, in seine Nähe zu kommen? Bin ich überhaupt würdig, ihm gegenüberzustehen? Und die Frage, die haben wir natürlich beantwortet. Wir wissen um das Opfer am Kreuz. Wir wissen um die Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Gott sei Dank. Ja, ich hatte eigentlich meinem Mann etwas vorbereitet. Das hat er jetzt nicht gemacht. Ihr müsst euch also alles vorstellen. Da steht jetzt ganz groß, meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31, 16. Meine Zeit steht in deinen Händen, Herr. Ich kann hier machen, was ich will. Ich kann mich hier abstrampeln. Ich kann hier Leistung vollbringen. Ich kann reich oder arm sein. Es ist ganz egal. Er bestimmt über Zeit und Raum. Und die Frage ist, nehme ich das an, dass meine Zeit in seinen Händen steht? Eins weiß ich, der Plan Gottes wird sich jedenfalls erfüllen. Und den kenne ich nicht immer. Und jetzt zur Zeit der Jahreswende, so kurz vor dem neuen Jahr, dann denkt man natürlich schon mal darüber nach, meine Güte, wieder ein Jahr vorbei. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Und ich sag euch, wenn ihr in meine Altersnähe kommt, es geht immer schneller. Es geht immer schneller. Gefühlt geht es immer schneller. Wie kommt's, dass wir heute so wenig Zeit haben? Kommt das nur mir so vor? Oder kommt euch das auch so vor? Wir haben eigentlich eine viel größere Lebenserwartung als früher, die Menschen. Wir haben schnellere Verkehrsmittel. Wir können große Entfernungen in Windeseile überwinden. Früher sind die Leute wochenlang mit dem Schiff, was weiß ich, nach Amerika gesegelt oder gefahren, geschifft oder wie nennt man das? Es war nicht so einfach, von einem Ort zum anderen zu kommen. Heute geht das ruckzuck. Wir haben moderne Maschinen im Haushalt, die uns das Leben erleichtern sollen. In Fabriken, in Haushalten ist überall alles vorhanden, dass eigentlich alles schneller gehen sollte. Und trotzdem haben wir keine Zeit. Ich habe mich erinnert an früher, wo ich Kind war, wo meine Mutter noch mit dem Waschbrett stand und geschrubbt hat und keine Spülmaschine hatte. Es selbstverständlich war, dass wir nach dem Essen sofort gespült haben, sonst wäre das ja Berge gewesen, die sich angesammelt hätten, oder es wäre alles verkrustet, das war ganz normal. Man hat das alles gleich erledigt, man hat zusammen angepackt, aber wir hatten Zeit. Und wir haben alles aus dem Garten gemacht, wir hatten also großen Garten, wir haben daraus gekocht, nichts Eismann und fertig in den Pott und alles rein. Gab's alles nicht. Und doch saßen wir jeden Abend draußen vor der Tür, jeder, die Nachbarn, alle, der eine hat das gebracht, der andere hat ein bisschen Äpfel, der andere Salat, der andere was zum Schnuckeln. Wisst ihr, was ich meine? Wir saßen zusammen und wir haben gespielt, Federball und hickeln wir Kinder, bis wir halt müde waren, dann sind wir ins Bett und die Eltern saßen immer noch da. Wir haben sie immer noch gehört, dass sie gelacht haben, dass sie Freude hatten, miteinander zu sein. Wir sagen, oh, wo ist diese Zeit geblieben? Wo wir alle Türen zumachen. Was ist los mit uns? Ich lese gerne von besonderen Menschen tolle Sachen. Und der Reinhold Rude, der sagte einmal, dass jeder Mensch einen ihn kennzeichnenden Lebensstil hat, der seine Art des Denkens und Handelns widerspiegelt, wie er mit der Zeit umgeht. Und so ist schlechte Zeitplanung eine Frage des Lebensstils, sagt er. Nur oberflächliche Korrekturen, die es ja manchmal gibt, die verdecken nur das eigentliche Problem. Doppelpunkt, die Angst vor einer negativen Lebensbilanz. Hä? Wer deshalb wirklich sein Zeitproblem ändern will, der muss an seinen Grundüberzeugungen arbeiten. Man muss sich fragen, warum handle ich denn so? Warum bin ich so nervös und reagiere ich gereizt? Warum bin ich überdreht? Warum komme ich innerlich irgendwie nicht zur Ruhe? Und ich sage euch, die allermeisten Menschen denken darüber überhaupt nicht nach. Ihr dürft mich gerne korrigieren. Und ich freue mich, wenn es einer tut. Ich habe das nötig. Jeder darf das für sich selbst entscheiden. Vielleicht sollte ich anders fragen, brauche ich denn dieses Tempo, diese Hektik, den Lärm, damit ich nicht mit mir selbst konfrontiert werde? Mit den Dingen, die ich lieber ausschalte? Laufe ich vielleicht der Zeit davon, weil ich die innere Leere nicht mehr aushalten kann? Mein Eindruck ist, unsere schnelllebige Zeit kann mit Stille, Geduld und Warten beinahe nichts mehr anfangen. Für sie ist Ruhe fast tödlich. Ich erlebe oft, wenn Menschen nach Hause kommen, dass sofort der Fernseher angeschaltet wird, dann kommen sie ins nächste Zimmer, dann muss das Radio laufen und dann müssen sie am Handy sitzen und sie haben mehrere Quellen von Geräuschen um sich herum. Ich frage mich, brauche ich das? Also mich stört das gewaltig. Ich liebe die Ruhe, aber das hat ja natürlich auch was mit Charakter zu tun. Ganz klar, der eine liebt es, Musik zu hören. Die Frage ist, brauche ich drei Quellen? Was macht das denn dann mit mir? Bestimmen wir überhaupt noch über unsere Zeit und auf das, was auf uns einströmt? Oder sind wir schon in Umständen und in Strukturen total ausgeliefert? Und wenn ja, warum lassen wir das zu? Manchmal hilft es natürlich auch, einfach Bedürfnisse herunterzuschrauben. Und dann hätten wir vielleicht mehr Zeit. Oft wird geschuftet, weil man ja später es einfacher haben will und auch mehr Zeit haben will. Wie sagte jemand neulich, ja, ich muss jetzt das Haus bauen, damit meine Kinder mal was haben. Ich sage, weißt du eigentlich, ob die Kinder hier bleiben? Was wird denn sein mit den Kindern später? Für später es besser zu haben, also ich sag euch, es wird nicht so sein. Wenn ich dran denke, wie oft ich gezwungenermaßen umziehen musste, was ich nicht wollte und nicht geplant habe, weil einfach die Umstände mich gezwungen haben dazu. Und das, ich glaube, mir geht's nicht alleine so. Und man denkt immer, wenn man mal älter ist und Rentner ist, dann geht das. Dann hat man mehr Zeit. Ich sage euch, es wird nicht so sein. Oder habt ihr schon mal einen Rentner gesehen, der viel Zeit hat? Also, das wäre ein Wunder und das wäre schön. Es sei den Menschen gegönnt von ganzem Herzen. Ich habe ja auch viele Leute im Status und dann sehe ich dann auch, dass es Rentner gibt, die ständig irgendwo rumfahren. Und das wäre zum Beispiel für mich wieder Stress, ne? Aber die Leute lieben, das ist okay, jedem das seine. Aber sie gönnen sich etwas, sie wollen nicht arbeiten, sie fahren rum, sie gehen spazieren, sie gehen wandern. Wunderbar, wenn man das kann. Aber das sind ja wohl die wenigsten. Ich habe etwas Interessantes gelesen, nämlich, dass das beste Vorbild für die Zeiteinteilung unser Herz sei. Das hat mich neugierig gemacht. Wieso das denn? Und dann habe ich gelesen, der Herzschlag würde aus drei Phasen bestehen. Das erste Drittel der Zeit, da würde das Herz arbeiten und ruhen tut es zwei Drittel der Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie das gemeint ist und wie das sein kann. Ich bin kein Arzt, weil unser Herz schlägt ja permanent, oder? Also das müsste man mal untersuchen, aber ich habe es wirklich so gelesen. Und trotzdem oder besser darum erfülle das Herz zuverlässig und fehlerfrei seine Aufgaben von der Geburt bis zur letzten Stunde. Gut, ich habe mir nur gedacht, würden wir zum Beispiel dem folgen, in unserem Alltag und aus den 24 Stunden drei Teile machen, 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden schlafen und 8 Stunden Zeit für Hobbys, Freunde, spazieren gehen und ja, Erholung, Kräfte regenerieren. Oha, was für eine revolutionäre Veränderung allein in meinem Leben, wenn ich mir das vorstelle, dass ich das leben könnte. Das wäre unglaublich, ja? Und was würde das machen mit jedem Einzelnen? Und wie würde das die Gesellschaft verändern? Ich ertappe mich selbst immer dabei, dass ich kostbare Zeit für zweitklassige oder unnützige Aufgaben verschwende. Das könnt ihr sicher besser als ich. Aber ich weiß, dass das du auch kennst. Du sitzt vor dem Fernseher, du willst nur Nachrichten schauen und dann schläfst du ein. Also ich schlafe jetzt manchmal ein, ganz oft sogar. Und dann werde ich aber auch wieder wach und wisst ihr was, ich bin zu faul aufzustehen. Und dann denke ich für mich, ich sag mal, bist du jetzt bescheuert, Nina? Was soll das jetzt? Steh auf, beweg deine Knochen, je mehr du sitzt, je schlimmer wird es und mach was Produktives. Und das ist gar nicht einfach. Oder kennt ihr das? Ihr kriegt ja bestimmt auch kiloweise Werbung. Also bei mir sind die Briefkästen immer voll. Ich überlege, ob ich da nicht so ein Schild dran klebe, dass ich das gar nicht mehr will. Weil wenn das Zeug da ist, du musst da durchschauen. Du kreuzt alles Mögliche an. Du weißt ganz genau, du gehst gar nicht in das Geschäft. Und du wirst es auch überhaupt nicht kaufen. Und du schmeißt es 3 Stunden später in den Mülleimer. Sagst du mir, warum setze ich mich dahin eine halbe Stunde und schaue den Mist durch? Ich denke mir manchmal, was mache ich für einen Quatsch? Und dann sehe ich meinen Mann, der kann das noch besser wie ich. Der sitzt dann da. Jede Seite wird angeschaut. Ich sage, was machst du? Ich schaue Werbung. Ja, warum schaust du dir das an? Könnte ja was Gutes drin sein. Okay, und was ist da drin? Ja, das weiß ich nicht. Und macht immer weiter. Er weiß eigentlich am Schluss gar nichts, was er da geguckt oder gesehen hat. Und ich denke mir, wie viel Zeit, jetzt muss er sich ja melden, weil manchmal findet er ja vielleicht was, aber das auch nur, wenn du, wie heißt das, Werkzeuge oder so ein Kram brauchst. Aber er guckt die Lebensmittel alles durch. Klamotten, egal was kommt, es wird geblättert, obwohl er eigentlich gar nichts sieht. Ideen. Es gibt so viele Zeitkiller, machen wir uns nichts vor. Sie sind da, diese Zeitkiller. Medien, Internet, Computer, Handy, allein das raubt Stunden an Zeit. Und das Allermeiste wird sogar leider zur Sucht. Habt ihr das schon mal gemerkt? Du musst es plötzlich immer wieder machen. Und es gibt Menschen, die haben einen Putzfimmel. Wenn ich an meine Mutter denke, da gab es all diesen Kram noch nicht. Aber jede Woche hat sie Fenster geputzt. Jede Woche. Ich sage mir, Mama, die Fenster sind doch noch gar nicht schmutzig. Ja, aber die werden schmutzig. Ja, aber sie sind doch noch nicht schmutzig. Ja, dann bin ich auch so im Rhythmus. Jeden Montag. Immer montags hat Mama Fenster geputzt. Allerdings lag bei Mama auch keine Bibel auf dem Tisch. Das muss ich auch sagen. Gut, es gibt viele Dinge, die wichtig sind, aber nicht unbedingt notwendig. Und dazu haben wir die Freiheit, unsere Prioritäten zu setzen. Welchen Stellenwert hat denn bei mir der Fernseher im Verhältnis zu den guten Taten, die ich tun könnte, oder zu den guten Werken, die ich tun könnte? Und welchen Stellenwert hat Gott für mich? Das ist ja wohl die wichtigste Frage, die wir uns stellen sollten, weil die meisten Menschen leben einfach ohne Gott. Sie glauben nicht, weil wie können sie glauben, was sie nicht erfahren haben, was sie nicht ausprobiert haben, wenn sie Jesus nicht kennengelernt haben, wie der wirkt in unserem Leben. Die gucken dich an wie ein Eimer und sagen, was erzählst du mir da? Ich sage, mir kannst du nichts erzählen. Ich weiß, was er in meinem Leben gemacht hat und in hunderten Leben von Menschen, die ich kenne. Wie viel Zeit schenke ich Gott? Wie viel Zeit schenke ich ihm im Gespräch, im Gebet? Meistens nur ein kurzes Gebet. Herr, segne mein Essen. Amen. Stell dir vor, du gehst zu einer Freundin und du sagst, hey, schön, dass ich dich mal wieder sehe und tschüss. Und du gehst wieder. Vielleicht laufe ich auch der Zeit davon, weil ich ohnmächtig bin in meiner jetzigen Lebenssituation. Dazu würde ich euch raten, ab und zu doch mal in die Bibel zu schauen. Da gibt es so tolle Dinge, die uns aufbauen, nämlich Psalm 62, 9 zum Beispiel. Vertrau ihm, Volk Gottes. Und wir gehören zum Volk Gottes. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann gehörst du zum Volk Gottes. Vertrau ihm zu jeder Zeit, zu jeder Zeit. Im Krieg, im Hunger, in Not, in Ohnmacht, in Freude, in Überfluss. Vertrau ihm. Denn Gott ist unsere Zuflucht und wir brauchen ihn, hundertprozentig brauchen wir ihn. selbst wenn ich gerade mal nicht dran denke, weil das Leben mir tausend gute Dinge bietet, du wirst ihn immer wieder brauchen. Wer im Moment in so einer ohnmächtigen Situation steckt, dem rate ich, den ganzen Psalm 62 mal zu lesen, zu beten, mit Gott durchzusprechen. Das hilft sehr. Aber nur dann, wenn ich daran glaube, dass Gottes Wort wahr ist, ganz klar, ja? Wenn ich Erfahrungen damit gemacht habe. Ich kann aber keine Erfahrungen machen, wenn ich es nicht lese. Für mich war Bibel ein Buch, früher ein Buch. Da stehen tolle Sachen drin oder auch nicht, Dinge, die ich nicht begreife. Möglich? Beginn mal zu lesen und versuch mal, dass Gott zu dir spricht aus diesem Wort. Da kommen ja dann die anderen Zweifel, haben ja Menschen geschrieben, poch, schon so oft umgeschrieben. Ich sage dir, du weißt nicht, wie die Bibel entstanden ist. Und du kennst den Inhalt nicht, sonst wüsstest du, dass Menschen mit ihren eigenen Gedanken, ihren eigenen Kopf sowas nicht schreiben können. Das ist inspiriertes Wort vom Heiligen Geist. Aber dazu muss man ein bisschen mehr wissen und dazu reicht heute nicht die Zeit. Wenn ich in meinem Leben so zurückdenke, dann merke ich, ich habe Grund, ganz, ganz viel zu danken. Aber vielleicht sehe ich auch die geplatzten Träume, wenn ich jetzt zurückschaue. Vielleicht sehe ich verpatzte Chancen. Hätte ich doch damals dies oder jenes gemacht oder getan. Vielleicht sehe ich meine angeknackste Gesundheit, möglich. Jedenfalls irgendwann fragt man sich dann, ja und jetzt war's das? Das war jetzt alles hier? Oder kommt da noch was? Was da auf alle Fälle kommt, ist der Tod. Der kommt auf alle Fälle. Und dann nimmst du gar nichts mit von dem, was du geglaubt hast, noch aufbauen zu müssen und noch anschaffen zu müssen. Du gehst so nackt, wie du gekommen bist. Der Tod, er kommt. Dieses Ende hier auf dieser Erde, das kommt. Und dann? Was kommt dann? Ja, ich mach's mal kurz, dann stehen wir irgendwann vor dem Herrn und irgendwann kommt das Gericht und Gott wird uns zeigen, was ihm gefallen und nicht gefallen hat. Unser Lohn kommt im Himmel und jedenfalls kommt dann die große Entscheidung, gehst du den Weg in die Hölle oder gehst du den Weg zu Gott, in die Ewigkeit? Was wir gesungen haben, wo will ich denn sein? Ach, hör mir auf mit deinem Gott, Nina. Ich höre es jeden Tag. Und wir sollen ja Zeugnisgeber sein. Wir sollen den Menschen erzählen, dass Gott sie liebt und dass Gott sie retten will. Sie wollen es nicht hören. Dann sagt Gott, schüttel den Staub von deinen Schuhen, geh weiter. Erzähl es denen, die es hören wollen und die mehr Fragen haben dazu. Aber der Tag kommt. Niemand kann dem entgehen. Habe ich Jesus gehört in meinem Leben? Habe ich auf ihn gehört? Die Ewigkeit, wie immer sie aussieht, sie liegt vor uns. Und deshalb wird die Frage, wo wir sie verbringen, natürlich auch dringlicher. Oder willst du dafür nicht vorsorgen? Wir haben alle möglichen Versicherungen. Wir sorgen vor für Überschwemmungen und was weiß ich für ein Kram, wenn was passiert. Hausratversicherung, Lebensversicherung, die Versicherung. Das sorgen wir vor. Und für die ganze Ewigkeit sorgen wir nicht vor. Die ist uns schlichtweg egal. Jeden Tag, den Gott uns schenkt, sollten wir eigentlich mit Dankbarkeit genießen. Jeder Tag ist ein Gnadentag und noch eine Chance, etwas zu verändern. Wir dürfen nicht vergessen, der Countdown läuft und er kann in einer Sekunde vorbei sein. Wir denken immer, wir haben hier so eine Machtposition auf der Erde. Was kann uns schon passieren? Wie in Deutschland, alles fest und sicher, ehrlich? Es kann morgen vorbei sein. Nebukadnezar hat sein großes Reich Babylon gesehen. Sag, mein Reich, hat er gesagt, ja? Er hätte dieses Reich nie bauen können, wenn Gott es nicht zugelassen hätte. Aber seinen Hochmut ist sein Reich und da kann ja nichts passieren, das ist ja so ein großes, mächtiges Reich. Den hat Gott ihm genommen, ganz schnell, von jetzt auf gleich, in einer Nacht, in einer einzigen Nacht ist Babylon gefallen. Dieses große, mächtige Reich. Was kann uns schon sicher machen hier auf der Erde? Die einzige Sicherheit, die ich kenne, ist Jesus. Nur er. Was er gesagt hat, das ist wahr. Woher willst du das wissen, Nina? Ist noch keiner zurückgekommen. Lüge. Jesus ist zurückgekommen. Jesus war der Erste, der uns gezeigt hat, so wird es sein. Auch du kommst zurück. Nämlich, wenn ich komme, wenn ich die Leute aus den Gräbern hole und versammle um mich. Aber sie denken immer, ist ja noch keiner zurückgekommen. Die Zeit, die wir hier haben, ist ein Geschenk. Sie ist nicht unser Besitz. Sie ist ein Geschenk von Gott. Und in der Bibel steht, meine Zeit steht in deinen Händen, Herr. Wir können natürlich den Tod verdrängen. Das tun auch viele. Sie wollen nicht daran denken. Aber wir können ihm nicht entgehen. Und das wissen wir auch. Die Bibel sagt dazu im Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. In einer anderen Übersetzung heißt es, mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Allein über diesen Satz könnte ich jetzt eine ganze Predigt machen, was das bedeutet. Die Frage ergibt sich jedenfalls für mich, habe ich Jesus wirklich schon die Herrschaft über mein Leben gegeben? Und diese Frage dürfen und sollen wir uns alle stellen. Habe ich wirklich die Herrschaft über mein Leben Gott total abgegeben? Ist er wirklich das Zentrum in meinem Leben? Habe ich das, was ich dringend tun sollte, laut seinem Wort schon getan? Und das beginnt bei Kleinigkeiten, die eigentlich so groß sind, dass man sie manchmal gar nicht hinbekommt. Das beginnt zu vergeben, seinem Nächsten, die Liebe, die Gott mir schenkt, weiterzugeben. Das beginnt mit Loslassen an Dingen wie, ich habe Recht. Dieses ich Recht haben wollen, das macht so viel kaputt in Familien, in Freundeskreis, auch von Arbeit oder sonst wo. Es macht viel kaputt. Sätze wie, dem werde ich schon noch zeigen, der kann noch sehen, was ihm blüht. Wie kommen wir auf solche Sätze? Die dürften noch nicht mal in unseren Gedanken sein, sondern Mitgefühl sollte in unseren Gedanken sein. Wenn Menschen dir wehtun, dann haben sie meistens selbst großen Schmerz in ihrem Leben ertragen müssen, sie gar nicht anders können. Wir wissen das alle aus der Seelsorge. Menschen, die Opfer waren als Kinder, werden zu Tätern, wenn sie erwachsen sind, weil es nicht ausgestanden ist, weil es nicht behandelt wurde, weil es nicht ans Kreuz gebracht wurde. Da fehlt ein ganzes Stück. Wie kann ich diese Menschen verurteilen? Mitgefühl sollte unser Herz bewegen. Was diese Menschen brauchen, ist Liebe, Liebe, Liebe. Wisst ihr, diese, wie hieß der, Bodelschwing, der diese Klinik hatte mit geistig behinderten Menschen? Und er kommt einmal zurück in seine Klinik und er sieht, wie einer schreit und wie diese Pfleger ihn festhalten und wollen ihn binden in diese Zwangsdinger da, Zwangsjacken, wie heißen die? Ihr wisst, was ich meine. Und er schreit und er wehrt sich dagegen und Bodelschwing kommt dazu und sagt, was passiert hier gerade? Ja, du siehst doch, was hier gerade passiert. Und dann sagt er zu den Männern, Leute, wir haben ihn zu wenig geliebt. Und ja, da ist was dran. Da ist was dran. Was bohrt in mir? Welche negativen Gedanken beherrschen mein Leben? Und warum kann ich sie nicht loslassen? Sie werden uns zerstören. Es ist so unwichtig, ob ich recht habe oder nicht. Gib Verletzungen ab, bring sie ans Kreuz. Gib Hassgefühle ab, bring sie ans Kreuz. Das sollte keinen Platz mehr haben in unserem Leben. Wir dürfen uns fragen, auf was leben wir hin? Auf dieser Erde, auf was? Auf das Grab und denken, nur fertig, aus, das war's. Oder leben wir hin auf das Weiterleben in die himmlische Heimat? Wisst ihr, dass wir hier sind und hier leben dürfen, um zu entscheiden, ob diese himmlische Heimat mit oder ohne Gott aussieht, weil Gott möchte dich nicht zwingen. Du darfst hier entscheiden, ob du in der Ewigkeit mit dem Herrn leben willst. Und deshalb lebst du, um zu entscheiden. Und diese Entscheidung, sie ändert so viel in unserem Leben, in unseren Ehen, auf unserem Arbeitsplatz, in der Freizeit, meinen ganzen Alltag eigentlich. Und dann merken wir auch, dass materielle Dinge, Einfluss und Geld im Angesicht des Todes auf ein Minimum schrumpfen, dass sie so unwichtig werden. Gott weiß, wann deine Zeit ist, und ich stehe fortwährend vor ihm mit der Uhr in der Hand. Sag, Herr, wie lange noch? Wie lange schenkst du mir noch? Und was willst du, dass ich tue, solange ich hier noch lebe? Die Zeit, sie ist ein Gottesgeschenk. Niemand hat ein Recht auf eine bestimmte Lebenszeit. Uns sollte bewusst sein, es sind geschenkte Jahre. Es sind anvertraute Jahre. Wir können sie positiv nutzen und positiv gebrauchen. Wir können sie auch vergeuden. Die Zeit, sie wurde uns anvertraut. Genau wie uns die Erde anvertraut wurde. Und was machen wir mit den Geschenken Gottes? Die geschenkte Zeit ist auch wichtig, damit wir uns wieder untereinander damit beschenken. Alles, was Gott uns schenkt, darf ja gar nicht in uns bleiben. Das würde ja verrotten, das würde ja faul werden. Alles, was Gott gibt, muss durchfließen und weitergehen zum Nächsten, zu dem Anderen. Auch die geschenkte Zeit. Wie viel Zeit verbringen wir mit unserem Ehepartner? Wie viel Zeit verbringen wir mit den Familien und mit den Freunden in der Gemeinde? Zeit miteinander verbringen ist wie ein Platz an der Sonne, ist Menschlichkeit vermitteln, ist auch sich angenommen fühlen und die Bande der Einheit und das Erleben von Ergänzung noch zu stärken. Das alles baut auf und wir brauchen das. Wir brauchen das so sehr. Mit den Geschenken Gottes sollten wir behutsam umgehen. Ihr kennt doch die Geschichte von Martha und Maria. Die brauche ich niemandem zu erzählen. Ich habe mich immer gefragt, was wollte Jesus uns denn damit jetzt wirklich sagen? Und da gibt es ja viele Erklärungen dazu, aber wir wissen, diese Martha, das war die immer Beschäftigte, immer Fleißige, immer am Schaffen, Raffen und alles Mögliche am Machen. Und die Martha, die saß die Maria saß zu Jesu Füßen und für die Martha war das Faulheit. Hey, Jesus, ich mache ja alles. Und Maria, was macht sie? Nix. Scheinbar nix. Sie sitzt zu den Füßen Jesu und Jesus hat eindeutig Position bezogen. Viele Dinge sind wichtig und hilfreich, aber es gibt auch Dinge, die notwendig sind und entscheiden über Zeit und Ewigkeit. Jesus Christus stellt die Weichen gegen falsche Arbeitseinteilung und Zeitdruck. Den pflichtbewussten Martha-Typen ruft Jesus zu. Eins ist notwendig, mir zuzuhören, meinen Willen zu tun, Gemeinschaft mit mir zu haben. Und dabei dachte ich an verliebte Leute. Als ich das gesehen habe, dachte ich, was muss in der Maria gewesen sein, dass die sich so mit Jesus da zusammentat und dass die an seinen Lippen klebte, an seinen Augen klebte. Und ich dachte an verliebte Leute. Wenn ich verliebt bin, ist es mir ziemlich egal, ob ich die Wohnung noch putzen muss. Und dann habe ich auch gar kein Bedürfnis, Werbung zu lesen. Dann habe ich auch gar kein Bedürfnis, in dem Moment noch mein Auto zu waschen oder noch mal ins Internet zu gehen. Wenn ich wirklich verliebt bin, dann will ich Zeit mit der Person verbringen. Zeit. Und das nicht nur heute. Ich freue mich sogar schon auf morgen und ich sehne mich nach der ständigen Zweisamkeit. Kennt ihr auch? Oder nicht? Ja, wenn man verliebt ist, wer kennt das nicht? Zeit miteinander verbringen zu wollen. Aber habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr euch sehnt, danach mit Jesus Zeit verbringen zu wollen. Zu sagen, jetzt gehe ich in mein Kämmerlein, jetzt nur der Herr und ich. Und jetzt spreche ich mal mit dem so, Tacheles, was mir alles noch auf der Seele brennt. Und ich will ihm einfach mal schöne Sachen sagen heute, wie froh ich bin, dass es ihn gibt. Und was weiß ich. Ich kann euch sagen, wenn ihr mir das jetzt, wenn ich diese Predigt, wenn ich mir selbst zugehört hätte, mit 20, hätte ich gesagt, naja, die erzählt ja da was da oben. Wenn ich das aber selbst erlebt habe, was es bedeutet, wie ich gefüllt werde, wie ich Kraft bekomme, wie ich neue Gedanken bekomme, wie ich innere Ruhe bekomme, dann bin ich neu verliebt. Es gibt so einen Schweizer Philosophen, Picard hieß der, glaube ich, der hat mal gesagt, wer liebt, der hat Zeit. Also hat Zeit und Zeit miteinander verbringen vielleicht mit etwas mit Liebhaben zu tun? Mit Sicht auf die kostbare Gabe der Zeit dürfen wir wieder einen größeren Blick auf unsere Mitmenschen haben und Gott um offene Augen und um offene Herzen bitten und dabei prüfen, wie verliebt bin ich in meinen himmlischen Vater und wie viel Zeit verbringe ich mit ihm. Eigentlich sind wir ja so ein Leben lang auf der Suche nach so etwas, nach wirklicher Geborgenheit, nach dem Zuhause, nach Sicherheit, nach menschlicher Wärme, nach echter Freundschaft, nach Liebe. Und wer das nicht findet, auch das wissen wir, was das für Folgen hat. Der ist total unglücklich, der ist angeschlagen, verliert den Boden unter den Füßen und wird ein Mensch, der sich einfach nicht mehr wohlfühlt in seiner Haut. Und das strahlt man aus und das kriegt man sehr wohl mit. Denn wir brauchen das, festen Boden unter den Füßen, angenommen sein, Liebe. Wer ist dein Fels? In unserem Logo von der Gemeinde, vielleicht habt ihr es noch nie wirklich wahrgenommen, aber unter dem Kreuz ist dieser Stein, der Fels, Jesus Christus. Wir haben diese Gemeinde auf seinen Felsen gebaut und unser Leben wollen wir auch immer wieder neu auf seinen Felsen bauen. Ganz oft erlebe ich auch, wenn wir diese Defizite haben in unserem Leben, dann versuchen wir, die nicht über Gott zu stellen. Wir versuchen, sie über unseren Partner zu stellen. Und wir saugen den Partner regelrecht aus damit. Der kann uns nämlich diese Defizite gar nicht geben. Wenn du nicht glücklich bist ohne Partner, dann wirst du auch mit Partner nicht glücklich. Vielleicht eine kleine Zeit des Verliebtseins. Wie lange dauert das? Ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre? Aber dann ist echt vorbei. Und was bleibt dann noch übrig? Dann zeigt sich, was wahre Liebe ist. Ich habe mich gefragt, habe ich die Liebe vielleicht oder haben Menschen die Liebe vielleicht verlernt, weil wir den Ursprung aller Liebe, weil wir Gott verlassen haben, wir sozusagen aus der Geborgenheit, aus demjenigen, der uns wirklich Sicherheit geben kann, ausgestiegen sind? Und was können wir denn dann noch weitergeben? Sollten wir nicht wieder umkehren zu Gott, zu dem einen liebevollen Vater, der deinen Namen in seine Hände geschrieben hat und der die Haare auf deinem Haupt gezählt hat, der für uns sein Leben gelassen hat und der gesagt hat in Matthäus 28,20, ich bin bei euch alle Tage. Und nicht nur das, sondern er sagt alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist ein Versprechen, das er uns gegeben hat und wir wissen auf sein Wort und sein Versprechen, da können wir uns wirklich drauf verlassen. Und wenn wir uns voll tanken lassen von Gott, wenn wir Jesus immer wieder unser Leben geben, dann kommen da Früchte raus. Man sagt ja, an den Früchten wirst du sie erkennen. Was sind denn die Früchte? Also wenn jemand ständig nur rumkeift und unzufrieden ist und anklagt, dann bin ich mir doch ziemlich sicher, dass man nicht sehr am Jesu-Herzen hängt. Denn wenn ich jeden Tag vergeben kann, um Vergebung bitten kann, am Jesu-Herzen hänge, dann kommt mehr und mehr Liebe Gottes in mich hinein, dann kommt Fröhlichkeit in mich hinein, dann kommt Friede in mich hinein, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und so ein einfaches Wesen. Ihr wisst schon, was ich meine. Selbstbeherrschung. Wir können das lesen in Galater 5, 22, was die Frucht des Geistes ist. Aber wie kann der Heilige Geist in dir wirken, wenn du Gott ablehnst? Er wird dich nicht zwingen. Niemals. Ich frage mich sowieso immer wieder, wenn in der langen Zeit, in der ich ein wiedergeborener Christ bin, wirklich, das sind die Menschen, die Jesus ihr Leben gegeben haben, die mit ihm leben, wenn sich dann nach längerer Zeit keine positiven Veränderungen in meinem Leben ergeben, wie nah bin ich am Jesu Herzen? Wenn ich immer noch nicht mich annehmen kann, den anderen annehmen kann, wenn ich nicht vergeben kann, was ist da passiert in mir? Dann rate ich euch wirklich näher ans Jesus Herz zu rücken. Oder was meint ihr? Und da kommen wir jetzt zum Abschluss. Vergesst nicht die Jahreslosung. Der Dominik hat es so wunderbar vorgestellt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das hat nicht nur die Hagar festgestellt, dass sie nicht nur Sklave, Sklavin war, sondern eine von Gott geliebte Frau, der sie gesegnet hat, der ihre Umstände gesehen hat. Gott kommt immer wieder in unsere Umstände hinein. Er zwingt uns nichts. Das ist eigentlich schon die Antwort. Warum lässt denn Gott das zu? He? Nina, das höre ich jeden Tag. Ich sage, Gott zwingt dich nicht. Du musst nicht dies oder das tun. Hättest du mal gefragt, hast du mal mit ihm gesprochen über deine Umstände, ob du dir dies oder das tun sollst. Und die Hagar hatte eigentlich auch überhaupt keine Wahl. Das war damals in der Kultur so. Da hat sie nicht was Böses getan in ihren Augen. Und trotzdem ging es ihr nicht gut dabei. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich möchte schließen und beten mit einem Gebet, das Michel Kweust, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber ein Gebet in seinem Gebetsbuch gefunden, über das Nicht-Zeit-Haben. Damit möchte ich enden. Herr, ich beende diesen Brief, denn ich habe keine Zeit. Ich hätte Ihnen gern geholfen, aber ich habe keine Zeit. Ich kann es nicht annehmen, keine Zeit. Ich kann nicht überlegen, lesen, ich bin überlastet, ich habe keine Zeit. Ich möchte beten, aber ich habe keine Zeit. Herr, du verstehst, wir Menschen haben keine Zeit. Du musst dich getäuscht haben in den Berechnungen, Herr. Es muss ein Grundfehler darin sein. Die Stunden sind einfach zu kurz, die Tage sind zu kurz. Die Lebenszeiten, sie sind zu kurz. Du, der du außerhalb der Zeit stehst, du lächelst, Herr, wenn du siehst, wie wir uns mit ihr herumschlagen. Und du weißt, was du tust. Du gibst jedem die Zeit zu tun, was du willst, dass er tun soll. Herr, ich habe Zeit. Ich habe alle meine Zeit für mich, alle Zeit, die du mir gibst. Die Jahre meines Lebens, die Tage meiner Jahre, die Stunden meiner Tage, die gehören alle mir. An mir ist es, sie zu füllen, innig und gelassen, aber sie ganz zu füllen bis zum Rande, um sie dir darzubringen, damit du aus ihrem schalen Wasser einen vollen Wein machst, wie du einst tatest zu Kana für die Hochzeit der Menschen. Herr, ich bitte dich heute nicht um Zeit, dieses und dann auch jenes zu tun. Ich bitte dich um Gnade. In der Zeit, die du mir gibst, die du mir schenkst, gewissenhaft zu tun, was du willst, dass ich tun soll. Amen.